Schön, dass so viele da sind und ich habe meine Predigt unter dem Thema zusammengesammelt, unter dem Druck der Verhältnisse und möchte mit einer Person beginnen. Kennt ihr Raif Muhammad Badawi? Raif Muhammad Badawi. Ich glaube, die ein oder andere wird ihn kennen. Er ist im Januar 1984 in Saudi-Arabien geboren und ist ein saudischer Internetaktivist und politischer Gefangener. Und er gründete 2008 das Online-Forum Die saudischen Liberalen. Das ist eine Webseite über Politik und Religion in Saudi-Arabien. Und der Staat, die Regierung, war darüber nicht so begeistert und hat mit Repressalien begonnen. Er bekam ein Reiseverbot. Und seine Konten wurden eingefroren. Und bis dahin kannte ich ihn auch nicht. Und dann verschärfte sich aber die ganze Sache. Und das habe ich jetzt in Wikipedia gefunden. Ich wollte gar nicht so viel sagen, aber das lese ich jetzt mal noch vor. Am 17. Juni 2012 wurde Badawi verhaftet und gegen ihn ein Verfahren wegen Apostasie, das ist Abfall vom Glauben, eingeleitet. Ein islamisches Rechtsgutachten erklärte ihn im März 2013 zu einem Ungläubigen. Das Gericht warf ihm vor, er habe Muslime, Christen, Juden und Atheisten als gleichwertig bezeichnet. Was gegen ein im Jahr 2014 in Kraft gesetztes Antiterrorgesetz verstoße. Und dieses Antiterrorgesetz sieht in Artikel 1 jede Infragestellung des Islam als terroristische Handlung an. Und stellt in Artikel 4 die Verbreitung von solch kritischen Inhalten unter Strafe bis hin zur Todesstrafe. Badawi wurde wegen Beleidigung des Islam zu 10 Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben sowie einer Geldstrafe von fast 200.000 Euro verurteilt. Und diese Peitschenhiebe kommen nicht an einem Tag, sondern 50 und dann sind ein paar Tage Ruhe, dass die Wunden verheilen und dann wieder. Und als das mit diesen Auspeitschungen begann, spätestens da, glaube ich, wurde die Weltöffentlichkeit aufmerksam und seitdem ist das im Gang. Vor 14 Tagen oder letzte Woche war wieder so ein Artikel, dass er jetzt wieder bestraft werden soll. Deswegen habe ich damit meine Predigt begonnen. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann. Für diesen Mut, den er hat, unter dem Druck der Verhältnisse so aufrecht zu stehen und zu sagen, so geht's nicht. Ich will eine andere Gesellschaft. Ich will was anderes. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung. Und unter diesem Druck der Verhältnisse, was auch immer das ist, da sind die meisten, die passen sich an, man arrangiert sich irgendwie damit, man versucht damit zu leben. Es gibt ja auch gute Gründe, Familie, was weiß ich, Karriere. Und ich nehme das auch keinem übel. Ich bin selbst, glaube ich, eher feige gewesen, mein Leben lang. Aber dann gibt es eben diese Charaktere, gibt es in allen Völkern, in allen Nationen. Das sind die, die lassen sich nicht unterbuttern, die beugen ihre Knie nicht, die stehen auf und haben den Mut. Und ich glaube, dass es den meisten von uns so noch nicht geht, aber dass viele von uns auch in so einer Anfechtungssituation stehen, dass wir unter dem Druck der Verhältnisse leiden. Und das ist vielleicht auch ganz verschieden. Vielleicht seid ihr, die ihr hier seid, fahrt dann irgendwann wieder nach Hause und seid in einer nicht-christlichen Familie. Und dann mal so seine Meinung zu sagen und zu spüren, dass die Familienglieder da ganz anders denken, das ist so ein Druck. Und Vater und Mutter, die kennen einen noch, was man auch für einen Scheiß alles früher gemacht hat. Und es ist besonders schwer, da irgendwie Zeuge zu sein, Zeuge von Jesus. Oder wie ist es bei euch im Seminar, wenn da diskutiert wird, wenn man zu Sachen gefragt wird und da mutig zu bekennen, ich glaube was anderes, ich glaube nicht, dass du recht hast oder dass das hier so stimmt, wie ihr das hier sagt. Oder vielleicht habt ihr eure Überzeugung von Gesellschaft, von Umwelt, von Zukunft, vom Zusammenleben. Und vielleicht ist das nicht Mainstream, vielleicht stoßt ihr da auf eine Mehrheit in eurem Umfeld, in eurem Wohnheim, Seminar, dort, wo ihr arbeitet. Und da so dazustehen, das kostet Kraft. Und jetzt frage ich euch mal, worauf hofft ihr? Was gibt euch denn da Kraft? Was macht euch Mut? Was tröstet euch? Was für Ratschläge würdet ihr euch wünschen? Und diese Situation, das habe ich mal so als Oberthema genommen und den Predigttext, den ich mit euch bedenken will, den möchte ich mal, dass ihr das durch diese Brille seht, durch diese Folie. Diesen Druck der Verhältnisse, was kann ich da hoffen, was tröstet mich, was rät mir Gott und worauf ja, darf ich hoffen. Ich lese mal den Predigttext vor aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, Verse 10 bis 20. Das steht auch, glaube ich, auf diesem Blättchen und ich lese es mal in einer anderen Übersetzung vor. Damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus, darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarah, seiner Frau, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hatte. Überall fiel Sarah durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen an und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit, ihn und alle anderen in seinem Palast. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte zu ihm, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben, nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie und geh. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham und seine Frau und seinen ganzen Besitz über die Grenze zurückbringen. Wenn wir in so einer Anfechtungssituation sind, in einer Situation, wo wir den Druck fast auch körperlich spüren, dass wir schwer atmen können, gibt es natürlich ganz verschiedene Sachen, die uns Mut machen, die uns aufbauen. Ja, die Familie, vielleicht auch so ein Ideal, wofür wir unser Leben einsetzen oder alles Mögliche. Da kennt ihr euch am besten. Ich habe aus dem Text einen ganz besonderen Trost gefunden. Auch die großen Vorbilder im Glauben haben versagt. Wir kennen Abraham oder die meisten von euch als den Vater des Glaubens oder ein Freund Gottes wird er auch genannt. Er ist reich gesegnet, hat viel Geld, viele Angestellte. Und noch mehr beeindruckt er vermutlich durch seine innere Herrlichkeit, durch seine geistlichen Erfahrungen, die Berufung und Verheißung, die er von Gott erlebt hat. Die Sache mit der Opferung seines Sohns, die glücklich ausgegangen ist. All diese Wunder, die er erlebt hat. Abraham ist da ganz besonders gesegnet. Und trotzdem erzählt uns die Bibel, obwohl Abraham so viel mit Gott erlebt hat, dass es auch diese schwachen Momente gab. Da gibt es diese Geschichte von seinem Fehlverhalten mit seiner Magd Hagar, wo er einen Sohn zeugte, weil er Gottes Versprechen nicht abwarten konnte. Und dann gibt es diese Geschichte, die eigentlich relativ unbekannt ist. Und auch hier ist Abraham anders, als er sonst ist. Und ich finde das gerade das Tröstliche, dass die Bibel das nicht verschweigt, sondern dass die großen Leute eben auch Fehler machen. Ich weiß nicht, ob ihr mal in so einer russisch-orthodoxen Kirche wart. Das sieht nun ganz anders aus als hier. Diese riesen Fresken, diese Bilder, die im ganzen Kirchenraum angemalt sind. Das hat auch eine Theologie, dass man sagt, dass die Leute, die früher gelebt haben, die Heiligen und die Apostel und die großen Männer und Frauen des Glaubens, dass die alle in diesem Gottesdienst mitfeiern. Und man guckt hoch und sieht Paulus mit Heiligenschein und dort ist Abraham mit Heiligenschein und alles Mögliche. Das hat seine Berechtigung, aber hier so eine Geschichte, die holt diesen Abraham von da oben runter, dass er hier mit uns ganz unten auf dem Fußboden ist und wir sagen können, du bist endlich einer von uns. Du hast auch deine Fehler. Wir sind auch nicht perfekt. Und das ist das Tolle bei Gott, dass wir nicht perfekt sein müssen. Gott achtet auf das Herz, aber nicht darauf, ob wir perfekt sind. Und auch wenn diese großen Leute wie David, Petrus und wie sie alle hießen, alle ihre Schwächen gehabt haben, das stört Gott letztendlich nicht. Scheitern ist bei ihm überhaupt keine Schande. Und wie wir es in dem Lied gerade gesungen haben, Gottes Liebe bleibt. Egal, was wir machen. Er zieht uns da raus. Das ist doch das Tröstliche. Egal in was für einer Situation wir in unserem Alltag sind, daran können wir unseren Trost finden. Ich habe aber in diesem Text auch eine Ermutigung gefunden, die sagt, haltet dem Druck stand. Das ist natürlich so eine Sache. Und da bin ich eigentlich der Letzte, der euch da irgendeinen Tipp geben könnte. Aber es gibt einfach Situationen, da kommt es darauf an, wirklich mal die Konfrontation auszuhalten. Da kommt es wirklich mal darauf an, seine Meinung zu sagen, mal nicht zu schweigen, sich mal wirklich zu Jesus zu bekennen und sich nicht für seine Überzeugung zu verbiegen. Und dann gibt es eben auch die anderen Situationen, wo es ratsam ist, jetzt mal nicht gleich wieder das Wort zu ergreifen, sondern da ist Schweigen Gold. Es ist vielleicht auch gut, mal einen Kompromiss zu schließen, den man so nicht gewollt hat, aber der Frieden bringt. Vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man merkt, der Feind ist überstark, dass man erstmal zurückweicht und jetzt nicht stur da mit dem Kopf durch die Wand will. Ich kann euch auch keinen Tipp geben, wann das eine gefragt ist, wann das andere. Das müssen wir alle lernen, wie wir auf Gott hören oder wie wir die Situation bewältigen. Und ich merke auch, wenn ich in meine eigene Biografie schaue, dass ich vermutlich zu oft geschwiegen habe, dass ich zu oft zu feige war. Aber das lässt uns dann auch unbefriedigt. Wenn wir so einen Kampf verloren haben, wenn wir gespürt haben, wir hätten was sagen sollen, haben es dann nicht gemacht. Das ist dann auch so ein fader Geschmack, der dann zurückbleibt. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch Abraham hier falsch gehandelt hat. Unsere Textstelle beginnt mit, damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus, darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Das wird ganz kurz hier nur angedeutet, aber zwei Sachen fallen mir da auf. Das erste, Abraham wird hier gar nicht geschildert, der irgendwie nach Gott fragt. Das hat er sonst immer gemacht, er hat sich nach Gottes Verheißung ausgestreckt. Hier macht das überhaupt nicht, er lässt das einfach so über sich ergehen. Und das zweite, er flieht nicht irgendwo hin, sondern er flieht nach Ägypten. Und Ägypten, das ist für uns Europäer eine geografische Information, das ist ein Land. Aber in der biblischen Perspektive hat das noch eine andere Bedeutung. Es ist ein Symbol, es ist Ägypten ein Symbol für den Unglauben. Und der Weg nach Ägypten ist der Weg des Unglaubens. Und Abraham trifft hier eine ziemlich schnelle Entscheidung und er weicht diesem Druck, dieser Not, die dort ist und entscheidet sich, nach Ägypten zu gehen. Und ich glaube, dass das eine falsche Entscheidung war, dass Abraham das auch bereut hat. Und der ganze Verlauf der Geschichte, alles, was sich daraus kommt, das zeigt, dass er nicht glücklich war. Und das kennen wir vielleicht auch in unseren Situationen, dass wir zu schnell die einfache Lösung suchen. Dass wir da unsere Vernunft fragen und gute Gründe finden, warum wir uns so und so behalten sollen. Aber manchmal ist es eben anders. Da sagt uns Gott, nein, bleib mal stehen. Bleib stehen. Ich bin bei dir, aber bleib stehen. Halt es mal aus. Und Gott führt uns auch manchmal in solche konfrontativen Situationen. Also eine Ermutigung. Es steckt vielleicht in dem Text auch eine Warnung drin. Ich bin ein Fan mittlerweile. Ich habe das früher als Student nicht so gemacht, aber jetzt ja. Ich glaube, dass die Vernunft eine riesengroße Hilfe ist, auch für unseren Glauben. Und dass Glaube und Vernunft sehr oft zusammengehen. Und trotzdem, das war jetzt auch für mich hier in dem Text wieder eine gewisse Herausforderung, gibt es eben auch die Situation, wo Glaube und Vernunft nicht zusammenpassen, wo die im Widerspruch stehen. Und hier hat sich, glaube ich, Abraham zu schnell von der Vernunft vereinnahmen lassen. Und er wischt Gottes Wort beiseite und er geht, er flieht. Und jetzt kommt diese innere Not über ihn. Wenn man das einmal erlebt hat, wie Gott führt, wenn man einmal so einen Geschmack dafür bekommen hat, was es heißt, von Gott geführt zu werden, ist das was Tolles. Und wenn man das dann ausblendet und das wieder versucht, alleine zu machen, merkt man ziemlich schnell, auf was für krumme Bahnen man dann kommt. Und dieser Unfriede, den man manchmal so in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, in unserer Gegend spürt, der kommt dann in unser Herz. Genauso wie hier bei Abraham. Und Sachen, die man nicht kannte, diese Angst, die wird plötzlich in einem übermächtig. Genauso ging es diesem Abraham. Und dann kommt er so an die Nähe der ägyptischen Grenze und jetzt kriegt er riesige Angst und überlegt, was da jetzt alles mit ihm passieren könnte. Und er sieht seine schöne Frau und macht mit ihr so einen fiesen Deal aus und bittet sie, dass sie lügt und sich einfach als seine Schwester ausgibt. Und das ist vielleicht auch dieses Unheimliche, dass Abraham das mit einkalkuliert von vornherein, dass er seine Frau da weggibt, um sein eigenes Leben, um seinen eigenen Besitz zu schützen. Das sind auch manchmal so Sachen, die wir machen, dass wir so faule Kompromisse schließen und uns, unser eigenes Leben, unsere eigene Karriere, unser eigenes Vorankommen so in den Mittelpunkt stellen und dafür andere Sachen opfern. Ich glaube nicht, dass das Abraham gewollt hat, aber das war so eine Konsequenz, wenn man einmal so Gottes Weg verlassen hat, dass man dann solche Sachen in Kauf nehmen muss. Deswegen, finde ich, steckt auch so eine Warnung in dem Text an uns. Vernunft ist gut, aber bitte schaltet nicht Gottes Führung aus. Wenn ihr das gewohnt seid, nach Gott zu fragen, bleibt dabei. Ich bin jetzt 45 und bin seit 16 Christ und habe das nun als Student, als Jugendlicher erlebt, dass das geht, dass das funktioniert, das ist Tolles. Habe auch das andere erlebt, wo ich meine eigenen Entscheidungen getroffen habe, die dann so gegen den Baum ging. Naja. Und einen letzten Gedanken. Eine Verheißung steckt noch drin. Gott holt uns wieder raus. Hier hat es ja wirklich ein Happy End. Abraham kommt mit Frau, mit seinem Reichtum zurück. Er kann neu beginnen. Die Geschichte hätte auch anders ausgehen können. Und trotzdem ist da auch so ein Tiefpunkt dabei. Und das gehört wohl zu dem Beschämendsten, was wir, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, so erleben können. Wenn Leute, die mit Gott und Glauben überhaupt nichts am Hut haben, plötzlich sehen, was wir für Unfug gemacht haben und dann berechtigt mit dem Finger auf uns zeigen können und sagen, guck mal, was der dort gemacht hat. Guck mal, das Pfarrer. Und das hat er gemacht, das hätte ich nie gedacht. Und das tut weh. Das tut weh, wenn man in so einer Situation ist. Das ging Abraham auch so. Er gibt dann nun seine Frau als Schwester aus. Sie wird die Frau des Pharao. Und Abraham hat es nicht gewusst, aber jetzt muss er schweigen. Er ist nun mal in dieser Lüge gefangen. Und dann, das ist nun so orientalisches Denken, das will ich gar nicht weiter ausmalen, kommt da so ein Unheil über das Haus des Pharao und Abraham weiß, dass es an seiner Lüge liegt und wieder kann er nichts machen. Er muss wieder schweigen und muss so tun, als ob er damit nichts zu tun hat. Er hat schlaflose Nächte, er ist aufgewühlt. Das steht nicht im Text, aber das spürt man, wenn man da eintaucht in diesen Text. Und dann kommt diese Bloßstellung. Der Pharao zitiert ihn vor sich und sagt, warum hast du mir das angetan? Warum hast du gelogen? Sieh mal, alles, was hier kaputt geht, das hast du gemacht, du toller Held. Und Abraham hat wenigstens die Größe, diese Anklage über sich ergehen zu lassen. Er windet sich da nicht raus, sondern ist vielleicht auch erleichtert, dass das jetzt ein Ende hat, dass das jetzt so einen finalen Endpunkt hat. Und jetzt, wenn wir denken, es geht nicht weiter, jetzt greift wieder Gottes Hand zu. Und dieser Tiefpunkt wird zum Wendepunkt. Die Geschichte endet hier eben nicht. Abraham wird eben nicht getötet. Er verliert nicht seine Erwählung, sondern Gott holt ihn heraus, zieht ihn raus und führt ihn zurück. Komischerweise auch noch durch die Truppen des Pharao. Und ich glaube, das ist so eine Verheißung, die auch wir in Anspruch nehmen können. Dass Gott uns rausführt und dass wir aus seiner Liebe nicht rausfallen. Ich kann euch nicht versprechen, dass aus einer Situation, wo ihr gerade diesen Druck der Verhältnisse aushalten müsst, dass ihr da als Sieger hervorgeht, dass ihr zum Schluss geachtet werdet, dass ihr irgendeinen Menschenrechtspreis bekommt, dass ihr ein Held werdet. Das kann ich euch nicht versprechen. Im Gegenteil, das ist sogar wahrscheinlich, dass ihr degradiert werdet, dass euer Einsatz vermutlich ein Karriereende bedeutet und im schlimmsten Fall auch mit dem Tod enden kann. Aber dass wir nicht aus Gottes Liebe rausfallen, dass es auch nach diesem Leben eine Belohnung geben wird und dass Gott das Zeugnis, was wir gegeben haben, auch nutzen kann, um sein Reich zu bauen, um Gutes zu machen, um die Gesellschaft zu einem guten, auf einem guten Weg zu bringen. Die Verheißung, die haben wir. Nun kenne ich mich im muslimischen Glauben zu wenig aus und ich würde mir wünschen, dass Raif Muhammad Badawi, von dem ich am Anfang der Predigt gesprochen habe, auch Leute hat, die ihn unterstützen. Seine Frau, die im Exil wohnt in Kanada, ist vielleicht da. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat. Ich weiß nicht, ob er Glaubensbrüder hat, die ihm helfen können. Ich wünsche ihm, dass ihm sein Glaube irgendwie Kraft geben kann oder dass er da eine Hoffnung hat, dass er weiß, wofür er dieses Opfer bringt. Mich spornt es an, für solche Menschen, die in solchen diktatorischen Gesellschaften leben, zu beten und dass wir das nicht aus den Augen verlieren, was es überall für tolle Leute gibt, die unsere Unterstützung brauchen, Gebet, vielleicht auch in Petitionen, wie auch immer. Amen.